Verlässlichkeit ist eins dieser Themen, bei dem die meisten von uns wahrscheinlich glauben, zu wissen, was gemeint ist. Bis wir dann auf schmerzhafte Weise erfahren, dass jeder was anderes darunter versteht. Besonders in Beziehungen, sei es freundschaftlich, partnerschaftlich oder familiär, prallen da schnell unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen aufeinander. Hallo, schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaching, dreht sich alles rund ums empathische Abgrenzen. Es geht um Stress, Emotionen, Konflikte und Selbstwertthemen und darum, wie du dich von Druck und Erwartungen anderer befreist. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. Was Verlässlichkeit für mich bedeutet, kannst du dir in Episode 74 anhören. Ich verstehe die Menschheit nicht mehr, Gedanken über Verlässlichkeit. In der Episode 74 habe ich auch schon ausführlicher darüber gesprochen, wann der Anspruch auf Verlässlichkeit kritisch werden kann. In dieser Episode heute geht es nochmal gezielter um den Glaubenssatz, ich darf mich auf niemanden verlassen. Also, was steckt dahinter, warum ist er so hartnäckig und wie kannst du ihn lösen? Fühle dich mal nacheinander in die folgenden zwei Sätze ein. Satz Nummer 1, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen. Und Satz Nummer 2, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Welchen Unterschied nimmst du zwischen diesen beiden Aussagen wahr? Spür mal ganz genau hin. Die erste Aussage, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, ist eine Grundannahme, die dich von deinen Mitmenschen distanziert. Wirkliche Nähe ist so nicht möglich. Als soziale Wesen brauchen wir diese Nähe aber. Verschiedene schmerzhafte Erfahrungen können aber dafür sorgen, dass du diese Grundannahme entwickelst. Die zweite Aussage, ich kann mich auf mich selbst verlassen, ist eine Grundannahme, die dich deinen Mitmenschen näher bringt. Durch diese Nähe bist du zwar verletzbarer, aber du bist gleichzeitig auch der Überzeugung, dass nicht alle Menschen schlecht sind und dass du Verletzungen und Enttäuschungen irgendwann verarbeiten kannst. Grundannahmen sind also tief sitzende Glaubenssätze. Und ein Glaubenssatz ist erstmal nichts anderes als ein Satz, den du dir selbst glaubst. Das kann ein hilfreicher Satz sein, wie zum Beispiel, ich bin gut genug, oder ein problematischer Satz, wie zum Beispiel der Satz, ich bin auf mich selbst gestellt. Glaubenssätze, die eher oberflächlich sind, sind leichter zu verändern. Da reicht es manchmal schon, sich dieser bewusst zu werden. Die wir tiefer in uns verankert haben, können wir nicht so einfach mit Wissen allein loslassen. Denn aus diesen Grundannahmen entwickeln sich feste Lebensregeln, an denen wir uns unbewusst orientieren und die unsere innere Haltung formen. Bei der Grundannahme, ich bin auf mich selbst gestellt, entwickelt sich dann zum Beispiel die Regel, ich darf mich auf niemanden verlassen. Wenn du lernen möchtest, dich wieder auf andere Menschen verlassen zu können, hilft es zu verstehen, wie der Glaubenssatz, dass du das nicht kannst, überhaupt entstehen konnte. Und das ist relativ einfach. Glaubenssätze, Grundannahmen und infolgedessen auch Lebensregeln, egal ob hilfreich oder problematisch, entstehen durch Lernerfahrungen, die ganz unterschiedlich ablaufen können. Die meisten unserer Glaubenssätze haben ihre Wurzeln in der Kindheit. Hier wird einfach die Basis gesetzt. Alles, was wir danach erfahren, baut darauf auf. Unsere Erfahrungen in der Kindheit beeinflussen, wie wir spätere Erfahrungen einordnen und bewerten. In dieser Lernphase entstehen oft die tiefsten Grundannahmen. Was mir hier ganz wichtig ist zu erwähnen, es geht nicht darum, Eltern oder anderen Bezugspersonen Schuld an etwas zu geben. Lass uns das mal bitte ganz nüchtern betrachten. Es geht allein darum, Einflüsse und Anteile zu erkennen. Niemand von uns macht alles richtig. Natürlich kann ein Kind auch vorsätzlich geschädigt werden, darum geht's hier aber nicht. Mir geht es hier um unbewusste Glaubens- und Verhaltensmuster, die zum Beispiel Eltern an ihre Kinder weitergeben, weil sie es selbst nie anders gelernt haben und sich dessen auch gar nicht bewusst sind. Manchmal prallen auch einfach verschiedene Bedürfnisse aufeinander, die man in dem Moment vielleicht gar nicht direkt erkennt oder wo ein gesunder Umgang vielleicht noch erlernt werden muss. So können Eltern zum Beispiel kühl und abweisend auf das Nähebedürfnis ihres Kindes reagieren. Das Kind zieht unbewusst Rückschlüsse und lernt, ich bin nicht liebenswert. Jemand, der sich als nicht liebenswert empfindet, wird dann zum Beispiel immer zur Priorität machen, anderen zu gefallen. Ja, vielleicht kennst du den Begriff People-Pleasing. Das tut er einfach, damit er nicht abgelehnt wird. Ja, denn wir sind soziale Wesen, wir brauchen eine soziale Gemeinschaft. Aber nicht nur die Prägung in der Kindheit ist entscheidend, sondern auch soziales Lernen. Das bedeutet, wir lernen jederzeit, nicht nur in der Kindheit, durch Beobachtung und Nachahmung. Wir übernehmen Haltungen, die wir zum Beispiel in der Familie, in der Schule oder im Freundeskreis beobachten. Das heißt, wir müssen nicht jede Erfahrung selbst gemacht haben, um zu lernen. Wenn du zum Beispiel immer wieder beobachtest, wie deine Geschwister oder deine Eltern Konflikten aus dem Weg gehen, lernst du, Streit ist gefährlich. Diese Lernerfahrung passiert einfach, du machst sie nicht bewusst. Du denkst es nicht wortwörtlich, du übernimmst einfach unbewusste bestimmte Ausweichstrategien, die nach einem bestimmten Marker folgen. Ein Beispiel. Stell dir vor, ein Elternteil erhebt die Stimme. Für den anderen ist das sofort der Marker, jetzt wird es kritisch. Anstatt zu bleiben, lenkt er schnell das Gespräch um, verlässt den Raum oder gibt klein bei. Das Kind beobachtet diesen Ablauf immer wieder und schlussfolgert, Lautstärke führt zum Ausweichen. Für das Kind entsteht daraus die unbewusste Regel, Streit ist gefährlich, man muss ihm aus dem Weg gehen. Und genau so wird das Muster später im eigenen Leben weitergeführt, ohne dass man merkt, warum man so reagiert. Der Marker ist dann zum Trigger geworden. Also Trigger meint hier einfach nur einen Auslöser, der einen inneren Prozess in Gang setzt, welcher zu einem bestimmten automatischen Verhalten führt. Wir lernen außerdem sehr gut durch Wiederholungen. Wenn uns zum Beispiel über Jahre hinweg immer wieder gesagt wird, du bist zu empfindlich, reiß dich mal zusammen, dann lernen wir, Gefühle zeigen und Bedürfnisse äußern ist Schwäche. Manchmal werden diese Botschaften nicht direkt ausgesprochen, sondern subtil suggeriert. Über Körpersprache, über Mimik oder kleine Kommentare, die immer wieder mitschwingen. Ja, ein Kind erzählt zum Beispiel aufgeregt von etwas, das es verletzt hat. Die Eltern wechseln einen vielsagenden Blick, verdrehen die Augen oder seufzen leise. Vielleicht folgt noch ein knappes, ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Hier wird die eigentliche Botschaft nicht direkt ausgesprochen, das Kind lernt aber, meine Gefühle sind übertrieben und nicht willkommen. Es gibt natürlich auch fließende Übergänge. So können sich zum Beispiel wiederholte Botschaften mit sozialem Lernen mischen. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich beobachtet, wie zwei etwa 10-jährige Kinder miteinander in ein Spiel vertieft waren. Ein drittes Kind, ungefähr im selben Alter, kam dazu und wollte mitspielen. Die beiden wollten das nicht. Sie sagten dem dritten Kind, sie wollen allein weiterspielen. Dieses Kind ging dann zu einer Frau, ich nehme an, das war die Mutter, und erzählte ihr davon. Die Antwort der Frau zu dem Kind war, die lassen dich nicht mitspielen, die sind böse. Das war alles. Und mit dieser Lernerfahrung hat das Kind die Situation verlassen. Diese Lernerfahrung des dritten Kindes, mal angenommen, es kommt öfter zu solchen oder ähnlichen Situationen, ist in mehrfacher Hinsicht spannend. Wenn du möchtest, lass uns dazu gern mal austauschen. Ja, schreib mir mal in die Kommentare oder auch per Mail, was dieses Kind deiner Meinung nach wahrscheinlich gelernt hat und nun mit ins weitere Leben nimmt. Vielleicht hast du auch eine Idee, warum die Mutter zu ihrem Kind gesagt hat, dass die anderen Kinder böse sind. Lass uns hier mal keine böse Absicht der Mutter unterstellen und auch nicht darüber urteilen. Es geht wirklich nur darum zu verstehen, wie welche Anteile zustande kommen. Schreib mir einfach mal deine Gedanken dazu, ich würde mich sehr freuen. Auch wenn du Fragen hast, immer her damit. Wir lernen aber nicht nur durch wiederholte Erfahrungen, Beobachtungen oder Botschaften, sondern auch durch einmalige emotionale Erlebnisse. Wenn sich zum Beispiel ein Kind vor der Klasse blamiert, kann sich direkt der Glaubenssatz festsetzen, ich darf mich nicht zeigen, sonst werde ich ausgelacht. Wenn der beste Freund des Kindes plötzlich umzieht, dann kann das Kind daraus lernen, Menschen, die mir wichtig sind, bleiben nicht. Ich darf mich nicht zu sehr binden. Ja, wie du siehst, können also auch einmalige Erlebnisse tiefe Spuren hinterlassen. Der Moment selbst geht vorbei. Da dieses Erlebnis aber mit starken Gefühlen verknüpft ist, bleibt die innere Schlussfolgerung haften und beeinflusst, wie wir später Beziehungen, Nähe oder Vertrauen erleben. Wie du vielleicht schon erkannt hast, ist es nicht unbedingt das wiederholte Erleben oder das einmalige Ereignis selbst, das uns prägt, sondern die Art, wie wir es gedanklich einordnen. Wir ziehen unsere ganz eigenen Schlüsse und interpretieren Erfahrungen auf unsere ganz persönliche Weise. Daraus entstehen dann oft sehr vereinfachte innere Regeln. Die sogenannten Lebensregeln, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Wenn wir bei einem Fehler ausgelacht werden, kann die Schlussfolgerung zum Beispiel lauten, ich bin dumm. Aus diesem Gedanken entwickelt sich dann vielleicht die Regel, ich darf keine Fehler machen. Glaubenssätze entstehen außerdem auch durch das, was man so macht oder was in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft als selbstverständlich gilt. So werden zum Beispiel Menschen, die immer beschäftigt sind und leicht gestresst wirken, oft als wichtiger und angesehener empfunden. Was zu der Schlussfolgerung führt, dass man hart arbeiten und immer leisten muss, um als Mensch etwas wert zu sein und anerkannt zu werden. Was natürlich ganz schlecht fürs Selbstwertgefühl und auch für die Gesundheit ist. Ein anderes Beispiel, was wir bestimmt alle kennen, ist die Aussage, dass Eigenlob stinkt. Daraus wächst die Lebensregel, dass man nicht stolz auf sich sein darf, was sich auch wieder negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken kann. Oder, auch überall verbreitet, dieser typische Satz, was sollen denn die Leute denken? Wenn wir mit dieser Frage aufwachsen oder einige Male damit konfrontiert werden, lernen wir, ich muss mich anpassen und darf nicht auffallen. Manchmal entwickeln wir aber auch Glaubenssätze, um mit inneren Widersprüchen umzugehen. Wie zum Beispiel, wenn ich Streit vermeide und mich immer anpasse, habe ich meine Ruhe. In diesem Fall ist das ein problematischer Glaubenssatz, der nur kurzfristig Ruhe bringt, langfristig das Problem und damit auch die innere Unruhe aber verstärkt. Es gibt, wie schon gesagt, auch hilfreiche Glaubenssätze und Grundannahmen, die dann auch zu sinnvollen und nachhaltigen Bewältigungsstrategien führen. Doch viele engen uns eben auch ein, machen uns klein oder halten uns davon ab, neue und positive Erfahrungen zuzulassen. Vor allem dann, wenn sie unbewusst bleiben, steuern sie unser Verhalten wie eine unsichtbare Regel im Hintergrund. Sie wirken sich langfristig auf unser Selbstbild, unsere Beziehungen und unser Wohlbefinden aus. So auch der Glaubenssatz, ich darf mich auf niemanden verlassen. Zwischenmenschlich wirst du dann nämlich einfach Schwierigkeiten haben, Vertrauen aufzubauen. Das Vertrauen ist ja nicht von Anfang an da, das muss sich entwickeln. Wenn du aber andere auf Distanz hältst, kann da nichts wachsen. Deine Beziehungen bleiben oberflächlich und brüchig. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass du dich einsam fühlst, auch dann, wenn du unter Leuten bist. Da du ständig alles alleine stemmen willst oder musst, wirst du auch irgendwann überfordert und stressanfälliger sein. Unter Stress neigen wir eher dazu, von anderen enttäuscht zu sein. Und wenn du dich oft alleingelassen fühlst, entwickelst du leicht ein generelles Misstrauen gegenüber anderen. Das wiederum führt zu einer dauerhaften inneren Anspannung und einem starken Bedürfnis nach Kontrolle. Schließlich musst du ja immer alles im Blick behalten. Auf die anderen kann man sich ja nicht verlassen. Hilfe anzunehmen wird dann immer schwieriger, was den Stress noch weiter erhöht und dauerhaft oben hält. Und das erhöht einfach die Gefahr, in ein Burnout zu rutschen. Spannend ist, dass dieser Glaubenssatz ursprünglich als Schutz entstanden ist, aus Erfahrungen, wo du tatsächlich enttäuscht oder im Stich gelassen wurdest. Kurzzeitig hat er also Sicherheit gegeben, denn wenn du niemandem vertraust, kann dich auch niemand verletzen. Langfristig verhindert er aber stabile und unterstützende Beziehungen und das verursacht am Ende viel größere, tiefere und schädlichere Wunden. Wie kannst du diesen Glaubenssatz nun verändern? Die gute Nachricht ist, was wir gelernt haben, können wir auch ein Stück weit wieder verlernen. Wenn wir gewisse Erfahrungen gemacht haben, werden die natürlich nicht gelöscht. Wir können sie aber aus einem anderen Blickwinkel bewerten und uns so für neue, bessere Erfahrungen öffnen. Die nicht ganz so gute Nachricht? Es kann ein bisschen Zeit brauchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Grundannahmen verändern kannst. Der klassische Weg ist, dass du dir zunächst deiner Glaubenssätze und deren Wirkung bewusst wirst und diese mit gezielten Handlungen veränderst. Das braucht einige Wiederholungen und auch Rückschritte sind hier ganz normal, erwarte bitte keine Übernachtentwicklung. Die bewusste Glaubenssatzarbeit kannst du und solltest du auch gut mit körperorientierten Methoden unterstützen. Zum Beispiel mit meditativen Übungen, die deine Selbstwahrnehmung trainieren oder mit körperlichen Übungen, die Stress abbauen und emotionale Blockaden lösen. Ist der Glaubenssatz, dass du dich nur auf dich selbst verlassen kannst, sehr tief in dir verankert, könntest du auch Methoden wie Hypnose oder den Jägercode nutzen, um leichter an den Kern der Sache zu kommen und die Veränderung zu beschleunigen. Zum Jägercode packe ich dir mal einen Link in die Episodenbeschreibung. In dieser Episode heute geht es um die klassische, bewusste Glaubenssatzarbeit und dafür ist es erstmal wichtig zu verstehen, warum dein Glaubenssatz sich so hartnäckig hält. Wenn du aufgrund deiner Lernerfahrung zum Beispiel glaubst, dass Menschen nicht mehr bereit sind, Abstriche zu machen und beim ersten größeren Problem direkt weg sind, wirst du dir genau das unbewusst immer wieder bestätigen. Man sucht unbewusst nach dem, was man kennt und möchte grundsätzlich seinen Zustand erhalten. Denn dieser Zustand, so schmerzhaft er auch ist, ist das, was einem vertraut ist. Und was einem vertraut ist, vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Wenn du diesen Bereich verlassen würdest, wärst du dort erstmal neu und unsicher. Du kennst die standardmäßigen Abläufe nicht, du weißt nicht, was als nächstes passiert, das irritiert. Dann lieber doch so, wie man es gewohnt ist. Diesen unbewussten Bestätigungskreislauf kannst du dir in etwa so vorstellen. In dir wirkt der Glaubenssatz, ich darf mich auf niemanden verlassen. Dadurch wird deine Wahrnehmung verzerrt, das heißt, du achtest automatisch auf Situationen, die genau das bestätigen. Wenn zum Beispiel jemand mal nicht pünktlich ist, fällt das sofort auf. Wenn aber jemand zuverlässig war, blendest du das unbewusst aus oder du bewertest es als Ausnahme. Unbewusst verhältst du dich außerdem so, dass Nähe oder Vertrauen gar nicht erst entstehen kann. Vielleicht nimmst du aufgrund deiner Annahme keine Hilfe an und ziehst dich emotional zurück. Dein Umfeld reagiert auf dein Verhalten. Deine Mitmenschen fühlen sich abgelehnt oder überflüssig. Daraufhin ziehen sie sich zurück oder übernehmen keine Verantwortung, weil sie merken, dass du eh alles selbst machen willst. Und genau das bestätigt und nährt wieder deinen ursprünglichen Glaubenssatz und du denkst dir, siehst du, man kann sich auf niemanden verlassen. Damit beginnt die nächste Runde und mit jeder neuen Runde tritt sich diese Annahme weiter fest. Glaubenssätze sind also nicht nur Erinnerungen an die Vergangenheit, sie wirken sich tagtäglich auf unsere Wahrnehmung und Entscheidungen aus. Wir beweisen uns im Alltag immer wieder, dass unsere Annahmen wahr sind. Deswegen besteht der erste Schritt darin, diesen Glaubenssatz zu erkennen und anzuzweifeln. Immer und immer wieder. Nur was wir bewusst wahrnehmen, können wir gezielt verändern. Wenn du deinen Glaubenssatz anzweifelst, heißt das nicht, dass du dir ab sofort das Gegenteil vorbeten sollst. Die Affirmation, ich kann mich auf meine Mitmenschen verlassen, klingt zwar schön und gesund, du wirst sie dir aber sehr wahrscheinlich nicht glauben. Du brauchst keine Affirmation und auch keinen neuen Glaubenssatz, zumindest jetzt noch nicht. Alles, was du brauchst, ist ein ernst gemeinter Zweifel. Was, wenn das, was ich annehme, gar nicht stimmt? Wenn du möchtest, probier es doch direkt mal aus. Sag dir jetzt mal, dass du dich nur auf dich selbst verlassen darfst und spür mal hin, wie sich dieser Satz in deinem Körper anfühlt. Und dann zweifle ihn mal an und sage wortwörtlich, in Gedanken oder laut, was, wenn das nicht stimmt? Spüre auch hier wieder hin, wie sich diese Frage in deinem Körper anfühlt und was sich sofort verändert. Du musst gar keine Antwort darauf finden. Du musst nur den Glaubenssatz wahrnehmen, hinspüren, den Gedanken anzweifeln und wieder hinspüren. Immer, wenn du merkst, dass sich das Gefühl oder der Gedanke von »Ich darf mich auf niemanden verlassen« einstellt. Immer. Jedes Mal. Schon allein dadurch wird sich was verändern, wenn du aufmerksam dir gegenüber bleibst. Ich hatte ja zu Beginn schon mal erwähnt, dass Verlässlichkeit für jeden etwas anderes bedeuten kann. Nun möchtest du wahrscheinlich von Menschen umgeben sein, die darunter dasselbe verstehen wie du. Deswegen solltest du dir als nächstes darüber klar werden, was du alles mit Verlässlichkeit verbindest. Also, was bedeutet Verlässlichkeit für dich persönlich? Wie würdest du sie jemandem beschreiben, der sie noch nie erlebt hat? Für den einen bedeutet es da zu bleiben, was auch immer passiert, ja, komme was wolle. Für den anderen heißt es vor allem, dass man ehrlich ist und miteinander über alles reden kann. Natürlich bedeutet Verlässlichkeit für viele Menschen sicherlich auch, dass sich an Versprechen gehalten wird. Dennoch kann es hier Grenzen geben, deswegen wäre die nächste Frage, über die du dir klar werden solltest, welche Grenzen wären hier für dich denkbar? Also wann wäre es nachvollziehbar und in Ordnung, wenn auch schmerzhaft, Versprechen nicht zu halten? Es kann helfen, wenn du all deine Gedanken zu diesem Thema mit Hilfe des Freewritings sortierst und festhältst. In der Episode 29 erkläre ich dir genau, was das ist und wie das funktioniert. Wichtig hierbei ist, dass du ruhig erstmal alle deine Gedanken wild durcheinander einfach nur aufschreibst und dann, am besten auch wieder schriftlich, dein Fazit daraus ziehst. Wir wünschen uns Verlässlichkeit von anderen, weil wir ein tief sitzendes Grundbedürfnis nach Sicherheit haben. Nun kann auch dieses Bedürfnis unterschiedlich erfüllt werden. Manche Menschen geben uns Sicherheit, indem sie einfach immer da sind. Ja, sie melden sich täglich, sind immer erreichbar. Andere sind vielleicht eher still und zurückhaltend, was regelmäßigen Kontakt angeht. Dafür weiß man aber genau, wenn es drauf ankommt, sind sie da. Wenn du dich fragst, was Verlässlichkeit für dich bedeutet, dann frag dich also auch, welche Signale anderer geben dir das Gefühl von Sicherheit? Und woran merkst du, dass du vielleicht innerlich beginnst, dich von bestimmten Menschen zurückzuziehen, weil sie dir eben nicht ausreichend Sicherheit vermitteln? An dieser Stelle ist es auch wichtig, nach einem alternativen Halt zu schauen, denn es kann immer gute Gründe geben, warum wir dieses Gefühl von Sicherheit in anderen, auch sonst verlässlichen Menschen, gerade nicht finden können. Also, was, außer der Beziehung, kann dir helfen, dich sicherer zu fühlen? Das kann etwas im Außen sein, zum Beispiel Rituale, oder auch etwas im Inneren, wie hilfreiche Gedanken und Erinnerungen, innere Bilder oder ähnliches. Prüfe auch mal, wie es um dein soziales Netz insgesamt steht. Ja, wir können und sollten uns nicht nur auf eine einzige Person allein stützen. Es ist wichtig, dass es auch noch ein paar andere Menschen in unserem Leben gibt. Das müssen nicht unbedingt feste Freundschaften sein. Auch lockere Bekanntschaften können entlasten und Sicherheit vermitteln. Verlässlichkeit wird oft mit Loyalität und Dazugehören verknüpft. Und daraus kann sich schnell ein unausgesprochenes Pflichtgefühl entwickeln. Man bleibt aus Anstand und meldet sich, weil man muss. Tut man das nicht, fühlt man sich schuldig. Innerlich ist man aber schon ganz weit weg. Ja, also es geht immer um die Frage, bist du wirklich zuverlässig da, weil du da sein möchtest? Oder ist es eigentlich nur noch eine Last? Mal angenommen, du weißt, dass ein Mensch nur noch da ist, weil er es mal versprochen hat. Und du weißt auch, wie unwohl er sich inzwischen mit diesem Versprechen fühlt und wie unglücklich er mit der Situation ist. Was gibt dir diese Beziehung noch? Wie fühlt es sich für dich an, immer da und dennoch unerwünscht zu sein? Ich weiß, diese Frage ist ein bisschen hart und die Antwort darauf möglicherweise nicht so leicht zu verdauen, aber es ist wichtig, dass man sich mal bewusst macht, womit man seine Lebenszeit verbringt. Und auch wenn wir uns viel damit befasst haben, was wir uns von anderen wünschen, wenn es um Verlässlichkeit geht, blitzt die ganze Zeit schon immer mit durch, dass Verlässlichkeit bei uns selbst beginnt. Du kannst all unsere angesprochenen Punkte nochmal durchgehen und dich bei jedem einzelnen fragen. Kann ich das, was ich mir von anderen wünsche, selbst geben? Meinen Mitmenschen, aber auch mir? Wenn du jetzt heftig mit dem Kopf nickst und sagst, also an mir liegt es nicht, ich bin ja immer da und halte mein Wort, ich bin die Person, die von anderen im Stich gelassen wird, dann geh bitte nochmal zurück zum zweiten Teil der Frage. Denn oft fällt es leichter für andere Menschen verlässlich zu sein, als für sich selbst. Frag dich wirklich ernsthaft. Halte ich die Versprechen, die ich mir selbst gebe? Stehe ich zu meinen Bedürfnissen oder schiebe ich sie weg, wenn es unbequem wird? Welche kleinen Versprechen an mich selbst habe ich in letzter Zeit nicht gehalten? Wo nehme ich mich vielleicht selbst nicht ernst genug? Denke an den Bestätigungskreislauf. Wie wir mit uns selbst umgehen, legt die Messlatte dafür, wie andere mit uns umgehen dürfen. Unsere Grundannahmen beeinflussen unsere Kommunikation und unser Verhalten. Und Kommunikation findet nicht nur durch Worte statt. Menschen lesen in anderen Menschen, ohne dass sie sich dessen bewusst sein müssen. Wenn ich jemand bin, der ständig Grenzüberschreitungen zulässt und auf einen Menschen treffe, der ständig Grenzen überschreiten muss, ergänzt sich das perfekt. Wir würden uns gegenseitig anziehen und als passend empfinden, weil sich unsere unbewussten Grundannahmen hier gut vereinen, weil es das ist, was wir kennen. Wenn du das Gefühl hast, die Geschichten wiederholen sich und du kannst ein gewisses Muster in deinen sozialen Beziehungen erkennen, schaffe unbedingt ein Bewusstsein für deine Grundannahmen. Nimm den Glaubenssatz, ich darf mich nur auf mich selbst verlassen, mit ehrlicher Neugier unter die Lupe. Es geht hier noch gar nicht um Lösungen und Veränderungsschritte. Das Erkennen der Grundannahmen und das Beobachten im Alltag ist jetzt erstmal wichtig. Wenn du hierbei und dann auch bei ersten Veränderungsschritten gerne Unterstützung hättest, dann schreib mir einfach oder lass uns kurz reden, kostenfrei und unverbindlich. Ja, dann schauen wir gemeinsam, wie ich dich am besten begleiten kann. Also als Fazit können wir festhalten, Selbstklärung ist der Anfang jeder echten Verlässlichkeit. Der Glaubenssatz, ich darf mich auf niemanden verlassen, entsteht selten von heute auf morgen. Dahinter stecken meist Erfahrungen aus der Kindheit oder aus prägenden Beziehungen, in denen das Vertrauen enttäuscht wurde. Dieses Gefühl, immer auf sich allein gestellt zu sein, wenn es drauf ankommt, verankert sich tief. Und es wirkt auch dann noch weiter, wenn die ursprüngliche Situation längst vorbei ist. Dieser Glaubenssatz hält sich sehr hartnäckig, weil er dich vermeintlich schützt. Wenn du nichts erwartest, wirst du auch nicht verletzt. Wenn du alles alleine regelst, behältst du die Kontrolle. Gleichzeitig hat er dich an manchen Stellen auch getragen. Ja, er hat deine Selbstständigkeit gefördert, dir Sicherheit gegeben und geholfen, schwierige Situationen aus eigener Kraft zu bewältigen. Doch inzwischen zeigt sich mehr und mehr seine Schattenseite, denn er engt auch ein. Er verhindert, dass du Nähe, Unterstützung und Entlastung zulässt, die dir eigentlich gut tun würde. Er lässt dich misstrauisch bleiben, selbst dort, wo Vertrauen möglich wäre. Lösen lässt sich dieser Glaubenssatz nicht über Nacht. Du kannst ihn aber Schritt für Schritt hinterfragen. Also, woher kommt er wirklich? In welchen Situationen hat er mich bisher geschützt? Und wo engt er mich inzwischen ein? Es hilft auch, bewusst kleine Gegenbeweise zu sammeln, also Momente, in denen andere tatsächlich verlässlich waren. Genauso wichtig ist es, dass du selbst verlässlicher mit deinen eigenen Bedürfnissen und Grenzen umgehst. Und so wandelt sich dann nach und nach deine innere Haltung von ich darf mich auf niemanden verlassen zu ich darf ausprobieren, wem ich vertrauen kann und ich darf mir selbst zutrauen, mit Enttäuschungen umzugehen. Und damit sind wir schon am Ende dieser Episode angekommen. Wenn du Fragen hast oder deine Gedanken und Erfahrungen mit mir teilen möchtest, kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym über den Blogbriefkasten einsenden. Alle Links und Infos findest du in der Episodenbeschreibung bzw. in den Shownotes. Ich freue mich auch, wenn wir in Verbindung bleiben. Trag dich gern für die kostenfreie Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir immer, wenn es was Neues gibt. Und du kannst mir auch jederzeit auf meine Mails antworten und mir kurz erzählen, was dich so bewegt und beschäftigt. Danke für deine Zeit. Wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.